schauen, dass da umgestellt ist. Das ist eingeschaltet.
Ja, ja.
Gut, super, danke vielmals. Gut, ich weiss nicht, gibt es Gäste unter uns, die mich nicht kennen? Für die, mein Name ist Urs Iselin. Ich bin kein Pastor, ich bin ein Laienprediger. Es gibt drei Sachen, die ihr von mir wissen müsst. Erstens, ich habe Jesus-Schärung gern. Zweitens, ich liebe zur Selva. Und drittens, ich liebe die Gemeinde hier. Und fühle mich da schaurig zu Hause und freue mich jedes Mal, wenn der Hans wieder sagt, du, ich hätte noch einen Termin offen. Und darum bin ich da heute Morgen und ich möchte gerne zu euch reden, zu Johannes 14,1. Frage, muss ich Hochdeutsch reden? Ist für alle gut Mundart? Dann machen wir das gerne so. Euer Herz erschrecke nicht, glaubt an Gott, und glaubt an mich. So steht es im Johannes 14,1. Die Kapitel 13 bis 16 im Johannesevangelium werden in meiner Bibel unter dem Titel Jesu Abschiedsreden zusammengefasst. Dabei ist Jesus darum gegangen, dass er seine Jünger auf seinen bevorstehenden Tod und gleichzeitig ihr Leben nach seinem Tod können vorzubereiten. Mit der Aussage, euer Herz erschrecke nicht, glaubt an Gott und glaubt an mich, im Kapitel 14, ist es Jesus darum gegangen, seinen Jüngern die Angst vom Leben zu nehmen. Die Angst zu nehmen mit denen, von den Herausforderungen, die auf sie gewartet haben in dieser Welt. Und er hat ihnen wollen aufzeigen, wie wichtig das der Glauben ist an Gott, und wie wichtig der Glaube an ihn selber ist. Auch wenn wir heute jetzt in einer sehr herausfordernden Zeit leben, möchte ich gerne jetzt versuchen, uns miteinander auch aufgrund von dieser Aussage von Jesus Mut zu machen. Mut zu machen, aber auch aufgrund von zwei ganz schönen Beispielen von zwei grossen Persönlichkeiten können Mut machen und auch versuchen, uns die Angst vor dem Leben zu nehmen. Ich will zuerst beten. Jesus, wir können nicht genug dankbar sein, dass wir uns da dürfen in aller Freiheit unter dem Schutz von der Obrigkeit versammeln. Herr, es ist wirklich gut und toll und ich danke dir für die Räumlichkeit, ich danke dir für die Gemeinde, ich danke dir, dass du durch deinen Heiligen Geist da bist heute Morgen und dass du zu uns reden willst. Schenk, dass wir verstehen, was du uns weitergeben willst. Ich danke dir dafür. Amen. Wer von euch weiss, was der 30-jährige Krieg ist, wenn der stattgefunden hat? Es steht ja da, ja. Nicht. Wer hätte es gewusst, wenn es nicht dastehen würde? Der 30-jährige Krieg ist von 1618 bis 1648, vor allem im Raum von Deutschland, hat er stattgefunden. Es war ein Konflikt um die Vorherrschaft des Römischen Reich. Und es hat dann irgendwie hat das zu einem Territorialkrieg sich entwickelt. Einerseits ist es ein Religionskrieg gewesen, aber ist dann mehr einfach um die Macht gegangen, um den Besitz von verschiedenen Gebieten. Auch wenn ihr das nicht könnt glauben, der 30-jährige Krieg ist vermutlich der verheerendste Krieg, den es in Deutschland je gegeben hat. Schlimmer als der Erste und der Zweite Weltkrieg. In diesen 30 Jahren, wo der Krieg stattgefunden hat, ist Deutschland von 16 auf 6 Millionen reduziert worden. Stellt euch mal vor, 10 Millionen Menschen haben in diesen 30 Jahren ihr Leben verloren. Das ist der Hintergrund. Der geschichtliche Hintergrund von der ersten Persönlichkeit von meiner Predigt. Ich möchte euch heute Morgen von einem Mann erzählen, der während dieser schlimmen, deprimierenden Zeit in einem ganz kleinen Ort in Deutschland gelebt hat. Sein Name war Martin Rinkart. Der Martin war Pfarrer in Eilenberg. Eilenberg war ein kleines Städtchen, das gibt es heute noch. Es heisst heute einfach Neustadt an der Wied, aber es gibt es immer noch. Und das Eilenberg, das hatte eine Stadtmauer gehabt. So wie man vielleicht in Lenzburg oder irgendwo ein Städtchen war, wo einfach eine Stadtmauer war. Und weil es eine Stadtmauer hatte, sind viele Flüchtlinge aus der ganzen Umgebung während dem Krieg in die Stadt hineingeströmt. Viele haben dabei Krankheiten mit sich in die überfüllte Stadt hingeschleicht. Wo dann 1637 die Pest ausgebrochen ist, war der Martin Rinkart der einzige Pfarrer in diesem Städtchen, der noch überlebt hat. Allein im Jahr 1637 hat er mehr als 5000 Beerdigungen durchführen. Könnt ihr euch das vorstellen? Ein Pfarrer, mehr als 5000 Beerdigungen, darunter auch seine eigene Frau. Während dieser furchtbaren Heimsuchung hat Martin Rinkert aber ein Dankeslied geschrieben. Und das Dankeslied, das kennen die meisten von euch, das werden wir nachher auch singen. Das heisst, nun danket alle Gott. In dem Lied hat Martin Gott gelobt für die grossen Dinge, die er tun hat. Er hat von fröhlichen Herzen und von edlem Frieden geredet. Meine Lieben, uns fällt es etwa mal schon schwer, in kurzen Notzeiten dankbar zu sein. Martin Rinkert hat Gott während diesen ganzen 30 Jahren von dieser Katastrophe immer gelobt. Die beispielhafte Haltung von Martin ist nur erklärbar, weil er eben die Worte aus dem Johannes 14,1 kennt hat. Euer Herz erschrecke nicht. Glaubt an Gott und glaubt an mich. Der Vers war für Martin nicht einfach eine Tageslosung oder eine Wochenlosung, nein, auch keine Jahreslosung, wie wir es vielleicht kennen, sondern es war eine Lebenslosung für ihn, die ihn durchgetragen hat während dieser ganzen Zeit. Was für ein unerschütterliches Vertrauen muss der Martin Rinkert in seinen Gott und in seinen Herr und Erlöser Jesus Christus haben, damit er in dieser katastrophalen Zeit doch dankbar war schon in seinem Herzen hinein und die Dankbarkeit konnte aufrechterhalten. Ja, jetzt ist es natürlich so, wir rechnen im Jahr 2021 nicht unbedingt mit dem Beginn, ich hoffe es nicht, mit dem Beginn von einem 30-jährigen Krieg. Auf der anderen Seite sind wir Menschen hier in der Schweiz, ja, man könnte ruhig sagen, weltweit, nicht nur wegen der Corona-Pandemie, auch leben wir trotzdem in einer sehr herausfordernden Zeit. Mir ist heute Morgen, als ich die Predigt nochmal durchgegangen bin, sind mir die Bilder auch durch den Kopf von dieser Katastrophe jetzt in Deutschland, jetzt ist es auch in Österreich und so weiter, von den Unwetter und diesen Überschwemmungen. Also wer sich mit dem Weltgeschehen befasst, wer sich regelmäßig informiert über mittels Zeitungen, Fernsehen oder irgendwelchen digitalen Medien, für den gibt es wirklich etwa mal Grund zum Verschrecken. Grund zum Verschrecken, was alles in dem 2021 noch auf uns zukommen. Hat Jesus Christus nicht in seiner Endzeitrede vorausgesagt, dass es Krieg geben wird, Hungersnöte, Erdbeben, Aufstände, tödliche Konflikte, bis ihr in die Familie hinein. Das können wir so nachlesen. Matthäus 24, Vers 6 und 7, da sagt Jesus, ihr werdet hören von Kriegen und Kriegsgeschrei, seht zu und erschreckt nicht. denn das muss so geschehen. Aber es ist noch nicht das Ende da. Denn es wird sich ein Volk gegen das andere erheben und ein Königreich gegen das andere. Und es werden Hungersnöte sein und Erdbeben hier und dort. Könnte da unser Herz nicht wirklich verschrecken? Einverstanden? Vieles, was passiert, passiert ja irgendwo weit von uns weg. Was geht das uns an? Wie sieht aber meins, wie sieht dein persönliches Leben aus, das Jahr? Wird echt alles so verlaufen, wie du dir das vorstellst? Wie du dir das wünschst? Ich kann mir gut vorstellen, dass sich fast jeder von uns eine Situation kann denken, wo in Zukunft auf ihn zukommt, wo ihm die Angst machen könnte, wo das Herz könnte unruhig werden. Und genau in diese Gedanken hinein sagt eben Jesus, euer Herz erschrecke nicht. Glaubt an Gott und glaubt an mich. Was ich bei Jesus so grossartig finde, ist, dass er uns nicht nur so einen wichtigen Satz einfach an den Kopf rührt, dass er uns eine Lehre erteilt, sondern dass er mit seinem eigenen Beispiel dahinter steht. Jesus zeigt uns aufgrund von seinem eigenen Leben auf, wie wir den wichtigen Satz, die Herausforderung, die Aufforderung in unserem Leben umsetzen können. Damit es uns gelingt, so wie der Martin Rinker zum Beispiel, unser Vertrauen in Gott so stark zu behalten, dass unser Herz ruhig bleiben kann. Schauen wir mal ein bisschen ins Umfeld hier, in dem der Vers drin steht. Im Johannesevangelium kann man ab Kapitel 11 kann man feststellen, dass sich die Situation für Jesus immer deutlicher zugespitzt hat. Die Führung von Israel hat sich vorgenommen, sie wollen Jesus ausschalten, sie wollen ihn töten. Jesus hat in einer ständigen Gefahr hineingelebt. Er hätte damit rechnen, dass er festgenommen wird. Dass sie werden töten. Im Kapitel 12 wird dann von einem grossartigen Einzug berichtet, wo Jesus nach Jerusalem gekommen ist. Das Volk hat ihn gefeiert. Und seine Jünger haben kurz zuvor auch erlebt, wie er den Lazarus, einen Verstorbenen, aus dem Grab auferweckt hat. Aber Jesus hat gewusst, dass ihm der Tod bevorsteht. Und das hat er versucht, eigentlich seinen Jüngern zu vermitteln, überzubringen. 3 intensive Jahre hat er mit diesen Jüngern verbracht. Und dann hat er feststellen, dass sie doch eigentlich kein wenig verstanden haben von dem, was er ihnen hat wollen, auf den Weg geben. Er wird nämlich nicht der sein, den sie erwartet haben. Er wird nicht der wundervollbringende, vom Volk gefeierte Messias sein. Nein, im Gegenteil. Er wird als Verbrecher verurteilt und nach jüdischem Verständnis sogar wie ein Verfluchter hingerichtet werden. Also, Jesus hätte Grund gehabt zu verschrecken. Jesus hätte Grund gehabt, Angst zu haben. Was ihm bevorgestanden ist, war das Schlimmste, was man sich nur denken kann. Und in dieser Situation hinein hat er dann erst noch feststellen, dass er einen Haufen mit dem Haufen Enttäuschung hat umgehen können von seinen Jüngern. Im Kapitel 13 wird uns vom letzten Passamahl erzählt, ein festliches Ereignis, der Höhepunkt für viele Juden. Und da hat er erleben, wie sich was passiert ist. Die Jünger haben sich gestritten, wer dann einmal die wichtigste Position im Gottesreich wird können wahrnehmen. Aber Jesus ist nicht nervös geworden, nicht ungeduldig. Er hat ihnen ein gutes Beispiel gegeben, um was es ihm geht, und er hat ihnen gedient, indem er ihnen die Füße gewaschen hat. Dann beim Einsetzen vom Abendmahl hat er sogar müssen erleben, dass einer von diesen 12 Männern da um ihn herum gemeinsame Sache mit dem Gegner gemacht hat und ihm verraten hat. Und im letzten Vers vom Kapitel 12 wird dann noch erzählt, dass der Petrus immerhin die Stütze der Jüngerschar gesagt hat, dass er dem hat müssen sagen, der Hahn wird nicht krähen, bis du mich dreimal verleugnet hast. Ja, Jesus hätte viel Grund gehabt, zu verschrecken. Er hätte, weiss Gott, genug Grund gehabt, sich zu ängstigen, mutlos zu sein. Von außen ist die Lage ist immer bedrängender geworden und von innen haben die Jünger sehr enttäuscht. Aber das Vertrauen in seinen himmlischen Vater war so unerschütterlich gewesen. Wir können im Nachhinein nur sagen, Gott sei Dank, dass Jesus an dem Vertrauen an seinen Vater im Himmel festgehalten hat. Bis zur letzten Sekunde von seinem Leben, wo er gesagt hat, Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Jesus hat uns in vollkommener Weise vorgelebt, dass Vertrauen auf Gott unser Herz vor dem Erschrecken, vor der Angst bewahren kann. Er hat uns aufgezeigt, dass unser Vertrauen auf Gott in allen Lebenslagen ein sicheres Fundament ist. Weil der Vater im Himmel nämlich auch unser Leben kennt. Er kennt das Leben von jedem Einzelnen, von euch und von mir. Und Gott meint es nur gut mit uns. Vertrauen auf Gott ist eine gute Medizin bei Gefahren, die uns von außen droht. Vertrauen auf Gott hilft uns in Lebensumständen, die uns vielleicht von außen aufgezwungen werden, auf die wir keinen Einfluss selber haben. Das kann sich um Krankheiten handeln. Das kann ein Verlust von lieben Menschen sein. Oder andere Notlagen, wo man in die geraten könnte. Vertrauen auf Gott ist ebenso eine gute Medizin, wenn man von Menschen enttäuscht wird. Wenn man Vertrauen auf Gott hat, Vertrauen in seine Güte und Barmherzigkeit, in seine Gnade, dann muss uns Unrecht, das uns zugefügt wird, tatsächlich nicht bekümmern. Mit grosser Gelassenheit können wir dann darauf mit einem ruhigen Herz reagieren. Wir dürfen an einen grossen, allmächtigen Gott glauben und ihm vertrauen. Aber Jesus hat ja nicht nur davon geredet, wir sollen an Gott glauben. Nein, er hat nämlich der Satz geht noch weiter. Er hat gesagt, glaubt an Gott und glaubt an mich. Es stellt sich jetzt die Frage, warum Jesus so klar und deutlich auf den Zusatz glaubt an mich hinweist. Der Glaube an Gott allein genügt scheinbar nicht, sondern es braucht noch einen Glauben an Jesus auch. Jesus hat seinen Jüngern erklärt, also wenn wir da von seinen Jüngern reden, dann dürfen wir ruhig auch uns denken. Jesus hat seinen Jüngern erklärt, dass wir eine Wohnung im Himmel werden haben. Er hat versprochen, dass er vorausgeht, um für uns eine Wohnung vorzubereiten. Jesus hat seinen Jüngern Mut gemacht und er macht auch uns Mut, ihm zu vertrauen. Er will wiederkommen. Und er will sie, er will dich und er will mich in die himmlische Wohnung holen, damit wir für immer und ewig mit ihm zusammen sein können. Jesus hat gesagt, ihr müsst nicht erschrecken, denn ihr habt eine Wohnung im Himmel. Liebe Gemeinde, wenn wir die Ewigkeitshoffnung aus unserem Leben verbannen, dann muss unser Herz unruhig werden. Es hat einmal jemand gesagt, wenn man den Menschen den Himmel nimmt, dann geraten sie unter Stress, weil sie hier auf der Erde das Paradies schaffen wollen. Versteht ihr das? Ein Leben ohne die Aussicht auf den Himmel ist nicht das Gleiche. Wir werden da auf dieser Welt nie ein Paradies haben. Bewusste Christen wissen das, dass das Leben hier auf dieser Erde nicht einfach immer ein Paradies kann sein. Die äußeren Umstände werden nie nur paradiesisch sein. Viele von unseren Wünschen gehen vielleicht nicht in Erfüllung. Wir werden auch immer wieder von Neuem frustriert sein, weil wir vielleicht die Ziele, die wir uns vorgenommen haben, mit Jesus zu gehen, oder mit, auf dem Weg mit Gott zu gehen, weil wir die Ziele an diesen Zielen vorbeigehen. Aber wir müssen nicht darüber verschrecken. Es sollte nicht zu einem Durchstress führen. Wir dürfen nach jedem Hinfallen auch wieder um Vergebung bitten. Mit der Hilfe von unserem Herr Jesus dürfen wir wieder aufstehen und ihm aufs Neue nachfolgen. Trotz unserem Versagen sagt uns Jesus zu, dass er uns eine Wohnung im Himmel vorbereitet hat. Und darauf dürfen wir unser ganzes Vertrauen setzen. Dass Jesus nebst dem Glauben an Gott auch vom Glauben an ihn selber redet, zeigt uns die Einmaligkeit vom christlichen Glauben auf. Der Glauben an Gott allein genügt nicht. Es gibt viele Menschen, die an Gott glauben, die Gott gläubig sind. Aber wer nicht an Jesus glaubt, der Sohn Gottes, der Erlöser, der Herr, der glaubt eben an einen falschen Gott. Ohne den Glauben an Jesus können wir gar nicht zu Gott kommen. Jesus hat im Johannes 14,6 gesagt, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Versteht ihr? Es gibt keinen richtigen Glauben, allein an Gott, ohne einen Glauben an Jesus. Und das hat er uns mitgegeben auf den Weg. In der Ewigkeit werden wir mal nicht nur gefragt, ob wir an Gott geglaubt haben, sondern es wird auch darum gehen, ob wir an Jesus geglaubt haben. Haben wir das Angebot angenommen, dass er die Strafe für unsere Sünde auf sich genommen hat und uns erst dadurch den Weg zurück zum Vater, den Weg in den Himmel gegeben hat. Der Glauben an Gott und gleichzeitig der Glauben an Jesus als unseren Erlöser, das ist das, was das Christentum unterscheidet von anderen Religionen. Insbesondere von solchen Religionen, die auch eine Vorstellung haben von einem Gott, wo man könnte daran glauben. Nur der Glauben an unseren Herr Jesus Christus selbst rettet wirklich, weil eben Jesus unsere Sünden auf sich genommen hat. Euer Herz erschrecke nicht. Glaubt an Gott und glaubt an mich. Menschen können uns da drin ein grosses Vorbild sein, so zu leben. Menschen, die so ein unerschütterliches Vertrauen in Gott haben, wie wir von Martin Rinker gehört haben, während dem 30-jährigen Krieg. Vielleicht gibt es auch in deinem Umfeld Menschen, die ein ruhiges Herz haben, die ihr Vertrauen ganz auf Gott setzen und Jesus als ihren Erlöser annehmen. Solche Menschen machen Mut. Sie verbreiten Hoffnung. Sie machen uns vor, wie wir mit einem tief im Herz angesiedelten Vertrauensfundament leben kann. Ich möchte euch jetzt gerne noch eine zweite Geschichte erzählen. Eine Geschichte von einer ganz, ganz, ganz grossen, gottesfürchterlichen Persönlichkeit und eine Geschichte, die indirekt auch mit meinem persönlichen Leben zu tun hat. Von 1907 bis 1974 hat Erino D'Abbozzo, ein Italiener, der in Moutier aufgewachsen ist, gelebt. Der Erino war mit einer Schweizerin geheiratet. Und weil er mit seiner Familie, mit seinen vier Kindern nach Paris ausgewandert hat, ist und dort dann auch das Evangelium verkündet hat, ist er 1943 gefangen worden und zum Tod verurteilt worden. dank der Einsprache von einem deutschen Oberst und aus Rücksicht auf die vier Kinder von Irino ist dann die Todesstrafe ausgesetzt worden und der Irino ist deportiert worden in ein deutsches Arbeitslager in Saarbrücken. Und ich zitiere jetzt, was der Irino selber über die Zeit in dem Lager uns weitergegeben hat. 1943, 9 Monate nach meiner Einlieferung ins Lager, wog ich nur noch 43 Kilo. Mein ganzer Körper war mit Wunden übersät. Dazu hatte man mir den rechten Arm gebrochen und mich ohne ärztliche Behandlung gelassen. Am Weihnachtsabend 1943 saß ich mit anderen Männern im Lager zusammen, als mich der Lagerchef rufen ließ. Ich erschien mit entblößtem Oberkörper und barfuß. Er dagegen saß vor einer reich gedeckten, festlichen Tafel. Ich musste stehend zusehen, wie er eine Stunde lang aß und mir dabei zuhören, wie er mich heruntermachte, weil ich Christ war und meinen gefangenen Kameraden von der Hoffnung auf das ewige Leben, also vom Himmel, wo wir vorher gehört haben, und von der Liebe Jesus Christus erzählt habe. Da wurde ich vom Bösen versucht und ich hörte in meinem Herzen, wie der Teufel mir zuflüsterte: Tapozzo, glaubst du immer noch an den Gott des 23. Psalms? Da flehte ich im Stillen zu meinem himmlischen Vater um Kraft und Mut und konnte schließlich sagen: Ja, ich glaube an ihn. Eine Ordonnanz brachte Kaffee und ein Päckchen Kekse herein. Der Lagerchef begann auch diese zu essen und wandte sich an mich. Tapozzo, deine Frau ist eine gute Köchin. Ich verstand nicht, was er meinte. Er erklärte mir, seit 7 Monaten schickt dir deine Frau Pakete mit Keksen. Ich habe sie mit großem Vergnügen aufgegessen. Wieder kämpfte ich gegen die Versuchung an. Meine Frau und meine 4 Kinder hatten von ihren ohnehin kargen Rationen Mehl, Fett und Zucker gespart, um mir etwas zukommen zu lassen. Und dieser Mann hatte die Nahrung meiner Kinder gegessen. Der Teufel flüsterte mir zu: Hasse ihn, Tapozzo, hasse ihn! Wieder kämpfte ich gegen den Hass an und betete um Liebe. Ich bat den Kommandanten, wenigstens an einem der Kekse riechen zu dürfen, um dabei an meine Frau und meine Kinder zu denken. Aber der Peiniger gewährte mir meine Bitte nicht. Ja, verfluchte mich. Daraufhin sagte ich zu ihm: Sie sind ein armer Mann, Kommandant, doch ich bin reich, denn ich glaube an Gott und bin durch das kostbare Blut Jesu Christi erlöst. Da wurde er sehr böse und schickte mich ins Lager zurück. Als der Krieg vorüber war, suchte ich nach ihm. Er war entkommen und untergetaucht. Nach 10 Jahren fand ich ihn schließlich und besuchte ihn zusammen mit einem Pfarrer. Natürlich erkannte er mich nicht. Da sagte ich zu ihm: Ich bin Nummer 17.531. Erinnern Sie sich an Weihnachten 1943? Da bekam er Angst. Sie sind gekommen, um sich zu rächen? Ja, bestätigte ich und öffnete ein großes Paket. Ein Kuchen kam zum Vorschein. Ich bat seine Frau, Kaffee zu kochen. Dann haben wir schweigend den Kuchen gegessen und Kaffee getrunken. Der Mann sah mich völlig verwirrt an. Er konnte nicht verstehen, warum ich so handelte. Schließlich begann er zu weinen und bat mich um Verzeihung. Darauf sagte ich, dass ich ihm um Christi willen vergeben hätte. Dank der weiteren Begleitung durch den Pfarrer fanden der Mann und seine Frau 2 Jahre später zu Christus und durften die befreiende Vergebung von all ihrer Schuld erfahren. durch den Rino Tapozzo und sein Lebenszeugnis haben unter anderem einen Haufen Menschen zum Glauben gefunden. Unter anderem 1961 auch eine ganz grosse Schweizer Persönlichkeit namens Walter Regetz. Der Walter Regetz war damals Verwaltungsratspräsident, Direktionspräsident, was weiss ich alles, von der grössten Molkerei in der Schweiz. Und er hat später sehr eine zentrale Rolle gespielt beim Aufbau von der IVCG, von der Internationalen Vereinigung Christlicher Geschäftsleute. Durch den Walter Regetz sind sehr viele Menschen haben den Weg zu Jesus gefunden. Der Walter hat Rino Tapozzo als einen Mensch bezeichnet, der in jedem Augenblick in der Gegenwart von Jesus gerechnet hat und auch so gehandelt hat. Das mit der Gewissheit, mir kann nichts passieren, außer was Gott zulässt. Er will mein Bestes. Vielleicht erscheint mir das im Moment nicht so, aber was zählen Tag und Jahr im Vergleich zur Ewigkeit? Gott will mich zubereiten für ein Leben mit ihm, heute und in Ewigkeit. Ich selber habe dann durch den Walter Regetz 1980 selber den Weg zum Glauben gefunden. Bedingt durch den frühen tragischen Tod von meinem Vater, aber bin ich am Suchen nach dem Lebenssinn. Und der Walter hat mich ermutigt, es doch einmal mit dem Glauben an Jesus zu versuchen. Insofern hat das mutige, überzeugende Leben von dem Rino Tapozzo bis in die heutige Zeit hinein, und ich hoffe auch noch weiter darüber hinaus, hat er Menschenleben verändert. Und dafür bin ich ihm, und Walter und seiner Frau von Herzen dankbar. Der Walter und Rosemarie Regetz haben mir übrigens die Bibel da geschenkt am 23.10.1980 und haben da reingeschrieben: Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Jesaja 43, 1. Am besten wäre es natürlich jetzt, wenn jeder von uns so ein Vorbild wie der Martin oder der Rino oder der Walter wäre. Wenn jeder von uns so ein unerschütterliches Vertrauen in die Güte und in die Liebe von Gott hätte und in die Macht und die Barmherzigkeit von Jesus Christus. Ich bitte darum und bete dafür, dass wir dürfen zu Hoffnungsträger werden, die von Gott gesegnet sind. Für Menschen, die nicht nur gesegnet sind, sondern auch dürfen zum Segen werden für andere. Damit ehren wir den Schöpfer, unseren Gott am besten. Lasst uns zu ermutigen für andere werden. Gerade in dieser schwierigen Zeit, lasst uns an der Hoffnung festhalten, weil wir wissen, dass Gott uns durch alle Nöte durchträgt. Ich wünsche mir und ich bete jeden Tag dafür, dass ich in dem Jahr innen, in dem Jahr voller Herausforderungen, mit ein ruhiges Herz behalten darf. Dass ich nicht erschrecken muss. Dass mein Glauben an Gott und mein Glauben an Jesus Christus mich durchtragen kann. Ich bete dafür, dass ich Corona hin oder her, Anfechtungen hin oder her, mein Vertrauen kann auf Jesus setzen. Mein Herz soll nicht erschrecken. Und mein Glauben an Gott und an Jesus Christus soll mich durch das Jahr durchtragen. Und genau das, meine Lieben, das wünsche ich mir auch für euch. Der Herr segne und beschütze euch und mache euch doch zum Segen für euer Umfeld. Amen. Ich will noch beten. Jesus, ich danke dir, dass wir dein Wort haben dein Wort, das uns durchs Leben durchführt. Und ich danke dir, dass du uns auch immer Vorbilder gibst, wie der Martin, wie der Erino, wie der Walter. Vorbilder, die uns einfach auch zeigen, was es bedeutet, den Weg mit dir zu gehen und auch in schwierigen Zeiten am Glauben an dir festzuhalten. Und ich wünsche mir, Jesus, dass wir einfach auch im Kleinen dürfen an dir so festhalten, dass wir deinen Segen dürfen spüren und dass wir selber dürfen zum Segen werden für alle und die Menschen um uns herum. So bitte ich dich jetzt, dass du jeden segnest, der da ist, Herr, dass wir deine Gegenwart spüren und dürfen gestärkt rausgehen und auch in der neuen Woche dürfen zum Segen werden für andere. Amen.